Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen.
Eine wirtschaftliche Erholung unseres Landes, die kriegen wir auch mit 0 Euro Steuergeld und 0 Euro zusätzlichen Schulden, einfach indem wir die Rahmenbedingungen verbessern.
Das ist die Antwort von Finanzminister Christian Lindner auf den Vorstoß seines Kabinettskollegen Robert Habeck. Habeck bringt wieder einen milliardenschweren Investitionsfonds ins Spiel. Kernpunkt: eine Investitionsprämie von 10% für alle Unternehmen. Gestern hat auch der Internationale Währungsfonds der deutschen Wirtschaft ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Wer hat das beste Rezept gegen die Flaute? Dazu gleich ein Interview. Und ein Rückschlag für die Regierungspläne könnte im Saarland drohen. Was wird aus der geplanten milliardenschweren Chipfabrik des US-Konzerns Wolfspeed? Das Handelsblatt hatte zuerst darüber berichtet, dass die Chipfabrik im saarländischen Ensdorf vor dem Ausstehen könnte. Und heute hat die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, SPD, reagiert. Wolfspeed verschiebt die Fabrik auf unbestimmte Zeit, so Rehlinger. Was heißt das aber? Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer.
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist richtig verärgert darüber, dass das Wolfspeed-Invest kippen könnte.
Man muss sicherlich mit aller Ehrlichkeit feststellen, dass die Unsicherheiten, die sich jetzt um die Investitionen bei Wolfspeed ergeben haben, ein Rückschlag für das Saarland sind. Und man wird sicherlich auch sagen können, dass sie ein Rückschlag für den Strukturwandel im Saarland sind.
Einmal mehr würde es sich erweisen, dass das Saarland früher und härter vom Strukturwandel betroffen sei als andere Bundesländer, sagte Rehlinger. Allerdings sei in Sachen Wolfspeed noch nicht alles verloren.
Das Unternehmen hat uns gegenüber klargestellt, dass sie zum Standort in Ensdorf weiterhin stehen. Wolfspeed verschiebt aber angesichts der Marktlage das Invest auf einen nicht näher bestimmten Zeitpunkt.
Als das fast 3 Milliarden teure Chipfabrikprojekt im Frühjahr des vergangenen Jahres verkündet wurde, war das ein Glückstag für das Saarland. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck waren in den kleinen Ort Ensdorf gereist und hatten angekündigt, man wolle sich nun auch mittels dieser Fabrik in Deutschland und in Europa in Sachen Halbleiter unabhängiger machen. Dass das nun erstmal nicht so kommt, sei keinesfalls die Schuld des Saarlandes, betonte Rehlinger. Sie sieht den Bund in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Markt für E-Mobilität in Deutschland hochläuft. Gut, so meint sie, dass der Bundeskanzler für kommenden Montag den Industriegipfel mit Gewerkschaften und Unternehmen angekündigt hat.
Es ist vollkommen klar, bei diesem Gipfel muss unbedingt und dringend etwas herauskommen. Bezogen erstens auf das Thema Netzentgelte und Energiepreise und zweitens auch beim Thema Anreize, Kaufanreize für das Thema Elektromobilität. Sonst wird das Fahrwasser, in dem wir uns bewegen, in der nächsten Zeit noch schwerer werden als das, was wir jetzt schon in diesen Tagen zu erleben haben.
Auch auf der Ministerpräsidentenkonferenz morgen und übermorgen will Rehlinger diese Themen auf die Tagesordnung setzen. Auch wenn nun im Saarland der Bau der Wolfspeed-Chipfabrik auf unbestimmte Zeit verschoben ist, wenn Unklarheit über die geplante Ansiedlung einer chinesischen Batteriezellfabrik der Firma Sevolt herrscht und wenn sich der amerikanische Autobauer Ford zurückzieht und wenn auch weitere Autozulieferer ins Schlingern geraten sind, will das Saarland, so sagt Rehlinger, Industrieland bleiben.
Die Industrie bleibt weiterhin wesentlich für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und im Saarland. Und wir werden bei all dem auch weiterhin eine aktive Industriepolitik in diesem Land verfolgen. Nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, ist durch die Bekanntmachung am gestrigen Tag falsch geworden.
Nichts ist falsch geworden, aber schwieriger ist es geworden. An der geplanten Wolfspeed-Chip-Fabrik wollte sich auch ZF mit 170 Millionen Euro beteiligen. Der zweitgrößte Autozulieferer in Deutschland hatte sich aber aus den Plänen zurückgezogen. So hatte es gestern das Handelsblatt gemeldet. Gerade im Saarland ist ZF als Getriebehersteller einer der größten Arbeitgeber gewesen. Jüngst wurde klar, dass ZF massiv Stellen streicht. Allein im Saarland bis Ende 2025 über 80 Jobs.
Aus Saarbrücken Anke Schäfer. Das zweite Chip-Projekt droht also zu scheitern. Nach Intel könnte auch Wolfspeed seine Pläne kippen. Ein erheblicher Rückschlag, nicht nur für das Saarland. Was hilft gegen die Flaute, gegen die Industriekrise? Das Rezept von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Ein riesiger Investitionsfonds soll die deutsche Wirtschaft aus der Flaute führen. 10% auf alle Investitionen soll es als Prämie geben, vom kleinsten Start-up bis zum größten Konzern. Mit dem Fonds will er auch die Schuldenbremse umgehen, deren Gralshüter Finanzminister Lindner ist. Frank Capellan über die Pläne und über die Reaktionen.
Christian Lindner muss den Vorstoß des Vizekanzlers als Provokation empfinden, denn Robert Habeck will die Wirtschaft nicht über Steueranreize ankurbeln, wie es dem Finanzminister vorschwebt, sondern mit milliardenschweren staatlichen Zuschüssen. Die Idee: Ein Unternehmer, der zum Beispiel 100.000 Euro für frische Investitionen in die Hand nimmt, soll vom Staat 10.000 Euro zurückbekommen. Lindners Vorstoß mit Blick auf eine umfassende Unternehmenssteuerreform lehnt Habeck ab.
Allgemeine Steuersenkungen sind keine Garantie, dass wirklich investiert wird. Es ist sehr mitnahmeeffektanfällig. Deswegen schlage ich vor, ein neues Instrument einzuführen, eine Investitionsprämie. 10% von allen Investitionen kann man entweder von der Steuer wieder abgezogen bekommen oder wenn man keine Steuern zahlt, dann kriegt man es quasi negativ wieder ausgezahlt. Und danach gibt es noch alle weiteren Abschreibungsmodelle, die wir in Deutschland haben.
Doch ein Deutschlandfonds kostet Geld, das der Staat nicht hat. Von einem dreistelligen Milliardenbetrag gestreckt über mehrere Jahre, spricht der Vizekanzler. Es käme einem neuen Sondervermögen gleich, neue Schulden, aber lehnt der Finanzminister strikt ab. Christian Lindner meldet sich aus den USA zu Wort. Der FDP-Chef signalisiert klar seine Ablehnung bezüglich eines Deutschlandfonds.
Ideen, sehr viele Milliarden Euro zusätzlich an Subventionen auszugeben, die sind nicht nur nicht finanzierbar, die sind nicht sinnvoll, denn eine wirtschaftliche Erholung unseres Landes, die kriegen wir auch mit 0 Euro Steuergeld und 0 Euro zusätzlichen Schulden, einfach indem wir die Rahmenbedingungen verbessern, auf ärgerliche Bürokratie, auf Verbote verzichten.
Dass Habeck allerdings anders als Lindner nicht auf Steuersenkungen oder beschleunigte Abschreibungsmöglichkeiten setzt, sondern auf eine Prämie, hält Clemens Fuest für bedenkenswert. Davon profitieren eben auch Unternehmen, die Verluste machen, so der Chef des Münchner IFO-Instituts. Allerdings fürchtet Fuest zusätzliche bürokratische Hürden. Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg sieht das ähnlich. Es ist der falsche Anreiz, Betriebe mit einer bürokratischen Investitionsprämie fördern zu wollen, betont der Christdemokrat. Entlastungen bei Steuern, Energiepreisen und Sozialabgaben, das würde den Standort Deutschland attraktiv machen, meint Mittelberg. Der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum sieht das gegenüber dem Fernsehsender NTV ganz anders.
Was ich bei Christian Lindner nicht verstehe, er spricht ja selber von Steuersenkungen, die er für erforderlich hält für Unternehmen. Diese Investitionsprämie ist eine Steuersenkung ökonomisch, nur eben eine gezielte für investierende Unternehmen und nicht pauschal für alle.
Gegensätzlicher könnten die Konzepte von Lindner und Habeck zur Wirtschaftsförderung kaum sein. Das letzte Wort hat Olaf Scholz. Bei einem Gipfel im Kanzleramt am kommenden Dienstag soll es im Gespräch mit Unternehmensverbänden, Gewerkschaften und Konzernchefs auch darum gehen, wie Arbeitsplätze gerettet werden und die schwächelnde Wirtschaft belebt werden könnte.
Ja, wie kommt Deutschland aus der wirtschaftlichen Misere? Mit 0 Euro Steuergeld, wie es der Finanzminister verspricht, oder mit einem dreistelligen Milliardenbetrag, wie es der Wirtschaftsminister fordert? Robert Habeck hat Christian Lindner, der gerade in den USA weilte, wahrscheinlich mit seinem Investitionsfonds ziemlich kalt erwischt. Aber wir wollen nicht über die politischen Rivalitäten sprechen, sondern darüber, was das beste Rezept sein könnte. Und das mache ich jetzt mit Professor Christoph Schmidt, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen. Guten Abend, Herr Professor Schmidt.
Ich grüße Sie aus Essen.
Herr Schmidt, Habeck hat sein altes Rezept neu verpackt. Ein Investitionsfonds soll Investitionen anreizen. 10% soll jedes Unternehmen vom Staat bekommen, das investiert, und zwar in Deutschland. Hört sich doch bestechend einfach an.
Ja, ich denke, wir sollten vor allem mal die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Positionen herausarbeiten. Ich glaube, beide haben in der Analyse, Herr Lindner in Ihrem Einspieler und auch Herr Habeck in seinem Papier, davon gesprochen, dass das Wirtschaften in Deutschland sich für Unternehmen nicht so lohnt, wie es sich lohnen müsste, und haben einen Punkt genannt, die Bürokratie, die abzubauen ist. Da ist das Papier von Herrn Habeck sehr, sagen wir mal, positiv. Die sieht sich schon auf weit auf dem Weg. Darüber kann man sich streiten. Aber grundsätzlich geht das in die Richtung, die Herr Lindner in Ihrem Einspieler ja auch genannt hat. Viele Reformen, die wachstumsfördernd sind, müssen gar nichts kosten.
Aber Herr Schmidt, ich möchte jetzt erstmal bei den Investitionsfonds und diesen 10% auf alles, nenne ich es jetzt mal, bleiben. Eine Idee aus dem Hause Habeck, vielleicht schnell gestrickt oder war schon lange da, die hört sich bestechend einfach an. Das hört sich ja auch unbürokratisch an.
Ja, wieso soll das unbürokratisch sein? Das Steuersystem haben Sie ja bereits. Also Unternehmenssteuersätze zu verändern, ist relativ einfach. Aber eine neue Prämie, einen neuen Auszahlungsmodus zu finden, natürlich ist das in der praktischen Umsetzung da wahrscheinlich nicht ganz so unbürokratisch, wie sich das Ministerium das erhofft. Ein bisschen putzig finde ich eigentlich die Ausführungen, die Sie auch eingespielt haben zum Thema Mitnahmeeffekte. Also man tut etwas, was man ohnehin getan hat, was man ohnehin getan hätte und kriegt dafür eine Prämie. Also wenn es ein gutes Beispiel dafür gibt, wo man Mitnahmeeffekte befürchten muss, dann ist es ja gerade so eine zusätzliche Prämie. Daher verstehe ich die Euphorie darüber nicht so ganz. Und mehrere 100 Milliarden Euro, die Herr Habeck heute, der Minister, in seiner Pressekonferenz ja auch aufgerufen hat, für mehrere Jahre allerdings, die müssen natürlich auch irgendwo herkommen.
Die müssen irgendwo herkommen, dazu kommen wir noch. Es geht natürlich auch um die Finanzierung, aber ich möchte bei den Investitionen bleiben. Das ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Die Investitionsperspektiven der Unternehmen sind so trüb wie seit der globalen Finanzkrise nicht mehr. Ausländische Investitionen sind zurückgegangen. An dieser Stellschraube, da muss man doch ansetzen.
Unbedingt, aber doch auf eine Art und Weise, dass diejenigen, die ihr eigenes Geld hier am Standort einsetzen, ob das jetzt ausländische Investoren sind oder heimische Investoren, dass die das deswegen machen, weil sie für sich und ihre Projekte gute Renditeaussichten sehen, nicht weil man sie mit einer zusätzlichen Prämie davon überzeugt, es trotz der schlechten Voraussetzungen zu machen. Sie haben es ja genau richtig gesagt. Die Attraktivität des Standorts lässt zu wünschen übrig. Fangen wir bei der digitalen Verwaltung an, ja, beispielsweise, die es nicht gibt. Da müsste man ansetzen, und das ist natürlich auch aufwendig, aber es ist nicht so sexy, wie jemandem einen dicken Scheck in die Hand zu drücken vor den Kameras.
Aber aufwendig, Sie sagen es, es dauert eben, bis man die Verwaltung in Deutschland verändert. Die ist wahrscheinlich sehr veränderungsresistent, oder vielleicht ist ja auch schon einiges geschehen. Das dauert, und das andere ist aber, dass wir schnell aus einer Flaute rauskommen sollen. Also man muss das eine machen, aber das andere vielleicht nicht unterlassen, nämlich einen Hebel ansetzen und Anreize schaffen. Dafür sprechen sich ja doch sehr viele aus.
Ich glaube, hier muss man sehr gut unterscheiden, und es ist auch sehr schwer, das empirisch zu unterscheiden, was an unserer Misere ist konjunkturell und was ist strukturell. Wenn Sie einen großen konjunkturellen Anteil hätten, dann braucht man schnelle Lösungen. Wenn man einen großen strukturellen Anteil hat, dann braucht man vor allem gute Lösungen. Da geht dann natürlich die Qualität der Reformen über die Geschwindigkeit. Und wir haben hier momentan, glaube ich, eine Situation, wo wir einen hohen strukturellen Anteil haben. Das sieht man ja allein schon daran, dass die Einschätzungen für das Potenzialwachstum der deutschen Volkswirtschaft über die vergangenen Jahre regelmäßig nach unten revidiert worden sind. Immer wieder hat man gesagt, wenn das jetzt endlich zum alten Wachstumspfad zurückkommt, nachdem Corona und die Energiekrise vorbei sind, dann sind wir wieder auf dem Weg in die Prosperität. Aber es kam ja nie. Und das deutet doch deutlich an, dass wir große strukturelle Hürden zu überwinden haben. Dafür braucht es Reformen, dafür braucht es auch eine Aufgabenkritik der öffentlichen Hand, dass sie vielleicht durchforstet, was für Ausgaben sie auch nicht so hoch priorisiert.
Aber dafür braucht es auch Investitionen, und zwar auch staatliche, nämlich in die Infrastruktur, in die Bildung, in Digitales. Das haben Sie gerade angesprochen. Der Staat hat sich in den letzten Jahrzehnten, ich nenne es jetzt mal, sehr zurückgehalten. Man kann auch sagen, er hat versagt, weil er viel mehr Geld hätte investieren müssen, um die marode Infrastruktur, über die es ja keinen Zweifel gibt, wieder auf Vordermann zu bringen. Das gehört auch zu Habecks Plan. Sind Sie auch dagegen?
Also wir müssen natürlich sehen, dass die Probleme, die wir mit unserer Infrastruktur definitiv haben, vor allem an dem Rückgang der kommunalen Investitionen. Es gibt ja immer drei Gebietskörperschaften, die die staatliche Investitionen in Anlagen tätigen, also beispielsweise in die Infrastruktur, in Straßen und so weiter. Das sind der Bund, die Länder und die Kommunen. Und Sie sehen, dass der Anteil an der Wirtschaftsleistung bei Bund und Ländern eigentlich relativ stabil geblieben ist. Bei den Kommunen ist es zurückgegangen. Das hat mit der Schuldenbremse natürlich gar nichts zu tun, weil die Kommunen nicht unter die Schuldenbremse fallen. Und es sind auch tatsächlich viele Gelder nicht abgerufen worden, die eigentlich für Investitionen zur Verfügung standen. Das heißt also, die eigentlichen Probleme liegen ja in anderen Dimensionen. Bei den langen Planungsverfahren, bei den langen Genehmigungsverfahren, bei der Frage, wo sind denn eigentlich die Fachkräfte, die wir brauchen, um diese ganzen Infrastrukturinvestitionen durchzuführen.
Aber das wird ja auch angegangen. Ist ja nicht so, dass die Regierung in diesen Punkten die Hände in den Schoß nimmt.
Wenn man mehr Geld in die, wenn man mehr Geld zur
Verfügung
hat.
Aber muss man nicht auch mehr Geld in die Hand nehmen, die SPD? Der Kanzler will mit Steuererleichterungen und Entlastungen ja auch die Wirtschaft ankurbeln. Welches Rezept überzeugt Sie mehr? Das von Lindner, der sagt, 0 Euro sind nötig. Wir kommen einfach so durch.
Ja, wir kommen nicht einfach so durch. Das wird eine Riesenanstrengung, uns wieder wettbewerbsfähig zu machen. Aber es ist nicht eine Frage der öffentlichen Mittel, sondern es ist eine Frage des Reformwillens. Auf was will die Politik verzichten, um uns wirklich wieder auf die Spur zu bringen? Welches Lieblingsprojekt will man mal auch nicht durchführen? Es scheint ja alles sakrosankt, was einmal festgeschrieben worden ist im Koalitionsvertrag. Und trotz der schlechten Lage gibt es keine Aufgabenkritik und keine neue Priorisierung. Und ich glaube, dass die Frage gar nicht die ist, ob man jetzt mich oder uns beide überzeugt, sondern die große Frage ist, ob die Politik in der Lage ist, die potenziellen Investoren, die wir dringend hier brauchen, davon zu überzeugen, dass wir ein guter Wirtschaftsstandort sind. Und das geht sicherlich nicht, indem man sie mit Subventionen darüber hinweg, ihnen mit Subventionen darüber hinweg zu helfen versucht, dass es kein guter Standort ist.
So, dann packen wir mal Ihre Rezepte an. Wie soll das aussehen? Wie kann man Überzeugungsarbeit leisten? Was ist denn in Ihren Augen etwas, was wegfallen sollte?
Ja. Nehmen wir doch einfach mal das Papier von Herrn Habeck und sehen, was für Stichworte er aufruft heute, die guten Stichworte. Er hat also das Stichwort aufgerufen Wettbewerb, sogar Technologieoffenheit steht im Papier. Das ist beeindruckend. Dann steht da drin Geschwindigkeit der Verfahren, weniger Bürokratie, Attraktivität für ausländische Fachkräfte. All dies sind gute Stichworte. Aber das bedeutet, es muss vor allem für den privaten Investor sich lohnen, seine Mittel hier anzulegen. Und das ist natürlich gerade Kernerarbeit. Also insbesondere die öffentliche Verwaltung zu digitalisieren, ist eine mühevolle Arbeit. Da wird auch schon einiges gemacht, aber da müsste mehr geschehen. Die Frage des Haushalts, der Haushaltskritik. Nehmen wir mal beispielsweise die Kraftwerkstrategie. Die Kraftwerkstrategie sagt, wir sind dabei, aus der Kohle bei der Stromerzeugung auszusteigen. Die alten Kraftwerke werden aber nicht in Reserve gehalten, sondern wir bauen neue Gaskraftwerke für einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag in den nächsten Jahren, die dann ebenfalls als Reserve dienen sollen. Das ist keineswegs sinnvoll, weil natürlich aus klimapolitischer Sicht es keinen Unterschied macht. Denn der ETS, also der europäische Emissionshandel, setzt den Deckel in Europa und der wird eingehalten.
Das hört sich ziemlich kompliziert an. Die Politik muss aber ganz schnell reagieren.
Aber vom Wirtschafts- und Finanzminister können wir doch erwarten, dass sie diese Mechanismen sehr wohl verstehen, oder?
Okay, dann hoffen wir, dass Sie jetzt zugehört haben und alles verstanden haben. Danke an Professor Christoph Schmidt, Präsident des RWI Essen. Die Deutsche Bank hat heute über die Geschäfte im dritten Quartal berichtet, aber im Mittelpunkt stand eigentlich die Postbank, denn am gleichen Tag hat ein Gericht zugunsten von klagenden Postbankaktionären entschieden. Es ging um die Übernahme der Postbank vor 14 Jahren und die Deutsche Bank muss jetzt noch mal einen Aufschlag zahlen, hat sich dafür aber wohl gerüstet. Mischa Erhardt berichtet.
Wer heute von der Deutschen Bank spricht, darf von der Postbank nicht schweigen. Denn das Oberlandesgericht in Köln hat ein Urteil gefällt im Prozess der Klage von Postbankaktionären gegen die Deutsche Bank und den Aktionären Recht gegeben. Zugleich hat sich die Bank in den vergangenen 2 Monaten mit einigen Klägern in dem Rechtsstreit einigen können.
We are pleased with the settlements we achieved in August and September in the Postbank takeover litigation matter.
Wir freuen uns über die Vergleiche, die wir im August und September im Rechtsstreit um die Übernahme der Postbank erzielt haben, sagte Deutsche Bankchef Christian Sewing am Vormittag während der Präsentation der Quartalsbilanz in einer Analystenkonferenz. Die Vergleiche decken nach Angaben der Bank rund 60% der Forderungen gegen die Bank ab. Aus diesem Grund konnte das Geldinstitut im abgelaufenen Quartal rund ein Drittel seiner Rückstellungen für diese Klagen auflösen. Finanzchef James von Moltke. Durch die Vergleiche hat die Bank 440 Millionen Euro der Rückstellungen auflösen können. Die Bank hatte für den Rechtsstreit rund um die Postbankübernahme im zweiten Quartal des Jahres 1,3 Milliarden Euro zurückgestellt und dadurch einen Verlust eingefahren. Wie seit April abzusehen war, hat das Gericht nun im Sinne der klagenden Investoren entschieden. Der Preis, den die Deutsche Bank den Anlegern für ihre Postbankanteile gezahlt hat, war um rund die Hälfte zu niedrig. Statt 25 stünden den Klägern gut 57 Euro zu. Die Bank will das Urteil nun analysieren und dann entscheiden, ob weitere Schritte folgen. Belasten wird dieser Rechtsstreit das Institut aber nicht mehr. Dafür hat die Bank ausreichend Geld zurückgestellt. Im Gegenteil hat das Auflösen eines Teils der Rückstellungen sogar den Gewinn der Bank im dritten Quartal in die Höhe getrieben. Doch auch ohne diesen Sondereffekt sieht die Quartalsbilanz gut aus.
Im Ergebnis sind die Details, auch die berichtet worden sind, sehr befriedigend.
Meint Askan Iredi, der Leiter des Portfolio-Managements bei der Vermögensverwaltung Plutos. Stark abgeschnitten hat in den vergangenen 3 Monaten vor allem die Vermögensverwaltung und der Bereich des Investmentbankings, also beispielsweise der Beratung von Unternehmen bei geplanten Börsengängen.
Da war es die letzten Jahre sehr ruhig und ich glaube, dass gerade die Deutsche Bank, die hier immer auch ein wichtiger Spieler war auf dem globalen Feld dieser Geschäfte, tatsächlich hier wieder, glaube ich, ganz gut die nächsten Jahre auch zulegen wird können, weil dieses Geschäft wird zurückkommen. Die Unternehmen haben Bedürfnisse und die müssen eben auch befriedigt werden.
Und so sieht sich Deutschlands größte Privatbank auf gutem Weg, ihre Ertragsprognose von rund 30 Milliarden Euro in diesem Jahr zu erreichen. Und mit dem Rückenwind hat das Kreditinstitut auch angekündigt, in Form weiterer Aktienrückkäufe Geld an seine Aktionäre ausschütten zu wollen. Die Rückkäufe seien bereits bei der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank beantragt. Im Falle des Einstiegs der UniCredit bei der Commerzbank schließlich will sich die Deutsche Bank weiter nicht einmischen. Sie sei darauf konzentriert, ihre eigenen Ziele umzusetzen und weiter an ihren Kosten zu arbeiten. Im abgelaufenen Quartal hat die Bank weitere 600 Stellen im Konzern abgebaut.
Und wir gehen zu unserer letzten Sendestation an die Frankfurter Börse zu Claudia Wehrle. Schlappe vor Gericht und starke Quartalszahlen bei der Deutschen Bank. Wie reagiert die Aktie?
Ja, sie gibt nach, konnte sich zwischenzeitlich vom Tagestief erholen, aber wir sehen jetzt wieder ein Minus bei den Papieren von fast 1%.
Der Börsenbetreiber, die Deutsche Börse, die hat schon gestern Abend Bilanz gezogen. Wie lief das dritte Quartal da?
Die Deutsche Börse ist im abgelaufenen Quartal kräftig gewachsen. Das hängt mit einer Übernahme zusammen. Das hängt auch mit guten Geschäften in vielen Bereichen zusammen. Die Prognosen würden für das laufende Jahr bestätigt, die Papiere dennoch 2% im Minus.
Rund um die Welt liegen große Konzerne Geschäftszahlen vor. Vor amerikanischem Börsenbeginn hat auch schon der Flugzeugbauer Boeing die Bücher geöffnet. Boeing steckt ja in einer schweren Krise. Ist da Besserung in Sicht?
So schnell wohl nicht. Es wird Zeit brauchen, um den Konzern zu alter Stärke zurückzubringen, so der neue Boeing-Chef. Im dritten Quartal steht bei Boeing ein weiterer Milliardenverlust in den Büchern. Der Schuldenberg ist immens hoch. Es hat hier immer wieder Probleme gegeben, dass einer Maschine mitten im Flug ein türgroßes Rumpfteil rausgebrochen ist. Ist nur ein Problem von vielen. Um Kosten zu senken, soll jetzt jede 10. Stelle im Konzern gestrichen werden. Also es wird letztendlich darum gehen, wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Aktien von Boeing geben heute 3% nach.
Das gilt natürlich auch für McDonald's. McDonald's hat heute die Menschen auch aufgeschreckt. Und zwar gab es einen Kolibakterienausbruch in einigen McDonald's-Filialen. Was weiß man da?
Es geht um Lebensmittelvergiftung. Eine ältere Person ist gestorben. Andere wurden in Krankenhäusern behandelt. Auslöser könnten geschnittene Zwiebeln gewesen sein, die im Quarter Pounder verwendet werden. Das ist so das amerikanische Pendant, das Hamburger Royal. Die Reaktion an der Börse ist auch prompt gekommen. Die Papiere geben im Computerhandel 4,5% nach.
Dann schauen wir auf das Gesamtbild. Was macht denn der DAX heute?
Kein klarer Trend. Jetzt am Nachmittag steht der deutsche Aktienindex im Minus bei 14.409 Punkten.
Euro, Anleihen und Gold fehlen.
Der Euro 1,0782 $, die Umlaufrendite gesunken von 2,28 auf 2,27% und für die Feinunze Gold müssen 2,711,87 $ gezahlt werden.
Danke an Claudia Wehrle und danke auch für Ihr Interesse in den Informationen. Am Abend geht es auch um den Investitionsfonds und die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Am Mikrofon war Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.